Moin! Moin und herzlich willkommen zu Female St. Pauli Stories Nummer 29, fast 30. Wahnsinn, ich freue mich. Ich sitze hier mal wieder im Konferenzraum der Fanräume und habe eine tolle Frau zu Gast, die echt schon richtig viele feministische Projekte mitgegründet hat, die im Fanshop arbeitet, die uns heute ganz viel erzählen kann. Ich freue mich. Simone, schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
Hallo Debbie. Entschuldigung. Vielen Dank für die Einladung. Mir geht's tatsächlich super, aber ich komme auch frisch aus dem Urlaub.
Oh, wo warst du?
Ich war auf Amrum.
Ach, schön.
Das allererste Mal in meinem Leben, obwohl ich jetzt schon einige Jahrzehnte in Hamburg oder in Norddeutschland lebe. Und das ist echt eine Kracherinsel, muss man einfach mal so sagen.
Zum Entspannen und runter.
Ja, du kommst halt schon runter bei der zweistündigen Fährfahrt vom Festland auf die Insel. Da kannst du schon so richtig in Urlaubsstimmung kommen und dann ist im Winter, also wir haben ja Januar, halt auch recht wenig los auf der Insel und dann ist das echt, also
schön, wie gesagt, kann man auch so Robben sehen und sowas.
Richtig.
Oh, ja, gut, dann muss ich da auf jeden Fall auch mal hin, voll gut. Aber gut, dann hast du ja schon gesagt, das heißt, du kommst nicht ursprünglich aus Hamburg, habe ich rausgehört.
Richtig, richtig, ich bin am Bodensee groß geworden.
Ah.
Und habe da schon, also ich habe auch schon einige Jahre auf dem Buckel, bin jetzt Mitte, das stimmt gar nicht, sogar fast schon Ende 50. Und da begann auch meine Liebe schon zum Fußball, um gleich zum Thema zu kommen. Ich bin mit zwei großen Brüdern aufgewachsen und einem Vater, der als Schiedsrichter nebenher gearbeitet hat, sag ich mal. Und meine Brüder haben Fußball gespielt und das wollte ich natürlich auch machen. Nur damals war es als Mädchen schwierig. Dann musstest du mit den Jungs. Dann musstest du als Mädchen mit den Jungs spielen, was jetzt bei mir gar nicht so das Problem war. Ich hatte nämlich ziemlich kurze Haare und dürfte als Junge durchgegangen sein. Nur dann beim Duschen und so weiter wurde es dann halt schwierig. Und das war mir dann irgendwann echt zu kompliziert. Und vor allem haben die Jungs da draußen ein Problem gemacht.
Ja.
Und dann habe ich da. Weiß nicht, vielleicht wäre ich heute erfolgreiche Ex-Fußballerin, aber
vielleicht, ja,
man weiß es nicht.
Im anderen Jahrzehnt geboren wärst, vielleicht.
Richtig, das war nicht. Aber die Liebe zum Fußball ist dann tatsächlich geblieben, aber dann eben vom Spielfeldrand und nicht vom Spielfeld.
Und wo warst du als erstes Fan? Schon dann da auch unten irgendwo von irgendeiner Mannschaft? Oder?
Tatsächlich vom TSV Fischbach, wo.
TSV Fischbach, ah.
Genau, den wird, falls er es hört, der gute Simon Zoller kennen. Der ist nämlich tatsächlich auch vom Bodensee aus Friedrichshafen.
Okay.
Und TSV Fischbach war mit einer seiner ersten Vereine. Also ich sprach bei der Aufstiegsfeier mit ihm kurz darüber.
Mhm. Ja. Abgefahren. Wieder was dazugelernt, sehr gut. Und wie bist du dann hierher zu St. Pauli gekommen? Wie kam das?
Ich bin nach St. Pauli gezogen. Ich habe am Bodensee einen Hamburger dann Anfang der 90er kennengelernt und Hamburger gehen mal für eine gewisse, gebürtige Hamburger zumindest, oder Hamburgerinnen, gehen mal für eine gewisse Zeit aus der Hansestadt weg, aber die müssen dann wiederkommen. Mhm. Da ist so ein unsichtbarer Magnet offensichtlich. Und dann bin ich natürlich dann mit und bin nach St. Pauli gezogen, habe hier am Pferdemarkt gewohnt. Zu einer Zeit, wo es, dann habe ich meine Mitbewohnerin, die überhaupt nichts mit Fußball am Hut hatte, aber offen für alles ist, tatsächlich heute noch, ich habe auch noch Kontakt. Und dann sind wir, das ging damals noch, einfach mal auf dem, jetzt weiß ich es nicht mehr, ob es ein Samstag oder ein Sonntagmittag war, zum FC St. Pauli rübergeschlappt.
Einfach mal so hingegangen, oder?
Ja.
Wann war das?
93, 94, die Saison. Ja. Da konntest du echt noch, also quasi über die Straße natürlich laufen, so vom Pferdemarkt aus, rüber ans hier, sag ich mal, Holzhäuschen, ans Tickethäuschen.
Ja.
Zweimal Nordkurve und zack, warst du drinne.
Ja, lustig. Ja, aber ich habe damals meine Dauerkarte auch noch hier. Da war hier im Container der Fanshop auch noch. Hier eigentlich da, wo wir jetzt gerade sind. Und da habe ich auch gesagt, schönen guten Tag, ich hätte gerne eine Dauerkarte. Ja, bitte.
Genau, das waren noch Zeiten. Und so kam es tatsächlich, dass ich, also gar nicht so sehr über das Label FC St. Pauli, sondern über den Fußball einfach. Weil ich dachte, oh geil, in der Nachbarschaft. Ist ein Verein, kickt regelmäßig und ehrlich gesagt, ich habe mir da überhaupt keine Platte gemacht, welche Liga, wieso, weshalb, warum, sondern einfach, wie gesagt, mir ging es dann um den Fußball. Und das haben wir nicht häufig, aber dann doch ab und zu gemacht.
Ah, schön. Okay, das heißt, dann bist du dann auch irgendwie geblieben seitdem oder bist du dann nochmal wieder irgendwo anders hingezogen und nochmal wieder hergekommen?
Nee, ich bin geblieben. Als meine Tochter dann 97 auf die Welt gekommen ist, bin ich für 3 Jahre nochmal an Bodensee, um sie da weil ich halt ja dann eben auch wusste, wie schön es da unten ist, vor allem im Sommer. Mhm. Um sie da so ein bisschen zumindest aufwachsen zu lassen, sind wir für 3 Jahre runter. Und ihr Vater, auch ein gebürtiger Hamburger und St. Pauli-Fan, glücklicherweise, ist dann auch mit runtergekommen. Und dann sind wir von da unten aus, da weiß ich jetzt aber das Jahr nicht mehr so genau, auf jeden Fall war meine Tochter noch ziemlich klein, sind wir tatsächlich auch zu Pauli-Spielen gegangen, wenn sie in Süddeutschland gespielt
haben. Ah ja, okay, das heißt, dein erstes Spiel war dann wirklich eins, wo du einmal kurz über die Straße gegangen bist und gesagt hast, ich hätte gern ein Ticket. Weißt du wahrscheinlich nicht mehr welches, oder doch?
Nee. Was ich tatsächlich noch weiß, ist, Tom Forde stand im Tor.
Ah, okay. Ja, super.
Frag mich nicht, warum mir das hängen geblieben ist, aber das weiß ich noch. Ich glaube, ja. Weil dann auch natürlich seine Geschichte, die dann seinen Lauf nahm und so, und dann ist der Name einfach hängen geblieben. Und dann wusste ich noch, der stand im Tor. Jo. So. War ja nun auch nicht der kleinste oder ist ja nicht der kleinste Mensch, wahrscheinlich auch deshalb, keine Ahnung.
Na, immerhin. Das heißt, dann dein erstes Auswärtsspiel war ja dann wahrscheinlich auch das, was einfach am Bodensee irgendwo oder wenn du eh da warst, wenn du da St. Pauli-Spiele gesehen hast. Bist du dann auch irgendwann mal so richtig auswärts gefahren von hier aus?
Ja, sind wir auch. Da waren die Kinder klein, aber tatsächlich zu dem vom Bodensee aus. Was daran ganz schön war, dann sind wir zu den Stuttgarter Kickers gefahren. Mhm. Also, ich kann mal ganz kurz rechnen. 97 ist sie, dann war das auf jeden Fall vor 2000, weil dann sind wir wieder hochgezogen. Also zwischen 97 und 2000. Das Kind war dann irgendwie so 2-3 Jahre alt, sind wir zu den Stuttgarter Kickers gefahren. Und da ist tatsächlich mit eines meiner schönsten Pauli-Fan-Erlebnisse gewesen. Also wir sind dann mit dem Auto hingefahren, bisschen außerhalb parken. Das Kickerstadion liegt ja auch so ein bisschen auf dem, naja, Berg ist jetzt übertrieben, aber auf so einem Hügel, und haben wir da geparkt und hatten so eine Karre dabei, ne? So eine klappbare fürs Kind, weil wir noch ein bisschen spazieren waren. Und dann sind wir mit der Karre, haben wir uns angestellt, hatten natürlich auch schon die Tickets und wollten rein, und dann schnauzt, also wirklich angeschnauzt, und jetzt bin ich ja selber Schwäbin und auf Schwäbisch schnauzen ist nochmal was anderes wie auf Norddeutsch, aber das war echt unfreundlich. Und dann so, wir sollten die Karre draußen stehen lassen. Und ich so, nee, mache ich auf keinen Fall, ich habe kein Schloss dabei, dann habe ich nach 90 Minuten die Karre nicht mehr oder was und so. Und dann fing ich das Diskutieren an. Und auf einmal mehrere Stimmen von hinten haben schwäbische Pauli-Fans für uns Partei ergriffen, total nett, und haben gesagt, ey, jetzt hör mal auf, und die nimmt jetzt die Karre mit da rein, die stellt sie auch sofort an den Zaun. Also so ein wahnsinnig lösungsorientierter Einwurf. Mhm. Ne? Und cool. Der Ordner war dann so verblüfft, dass er dann gar keine andere Chance hatte, zu sagen, ja gut, okay, dann aber hier direkt anran. Ja gut, direkt anschauen. So, und dann waren wir drin. Und dann war meine Tochter heißt Emma, dann war die da auch gleich natürlich so der kleine Star in der Ecke. Das war dann so eine Mini-Fan-Ecke. Das war echt total nett.
Ja, liebe Grüße an Emma, geht die auch immer noch ins Stadion?
Wenn sie da ist, die lebt gerade in Göttingen.
Ah, okay. Ja, Mensch, okay, das ist ja schon ein bisschen her auf jeden Fall. Aber jetzt bist du auch immer noch bei jedem Spiel.
Ich arbeite auf jeden Fall bei fast jedem Spiel. Ab und zu habe ich auch frei, aber relativ selten. Mhm. Und kann dann, wenn auch einige, also wir haben ja tatsächlich, der Fanshop ist ja auch auf während des Spiels und nur in Ausnahmefällen zu. Und wenn der auf ist, müssen natürlich auch Kolleginnen oder Kollegen drinbleiben, und dann beraten wir das vorher, bevor es so richtig losgeht. Ich bleibe auch mal im Shop tatsächlich. Mhm. Nicht so gerne, weil ich schon gerne zum Spiel reingehe. Also wir wechseln uns ja mehr oder weniger auch ab. Okay. Das geht schon.
Ah ja, stimmt. Ja Mensch, ich war natürlich noch nie während des Spiels im Fanshop. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass der dann auch aufhat. Wer geht denn dann zu der Zeit da rein? Also dann irgendwelche, wahrscheinlich Touristen viele auch, ne? Die dann
tatsächlich, die davon ausgehen, dass man am Spieltag noch ein Ticket kriegt.
Und im Fanshop auch?
Im Fanshop, natürlich gibt es bei uns auch Tickets. Und die kommen dann rein, und als es jetzt so kalt war, jetzt lass mich überlegen, was war denn das? Oder auch beim Bayern-Spiel war das tatsächlich so, Anfang November war das ja. Wir haben dann eine Leinwand, die wir runterfahren, und einen Beamer, und zeigen dann das Spiel. Eben auch für uns, die wir dort arbeiten und drinbleiben müssen, sollen,
komm, dürfen. Schon wieder was dazugelernt, verrückt.
Und dann stellen sie natürlich die entweder kein Ticket gekriegt haben oder das wissen, dass es bei uns dann halt im Stehen geguckt werden kann, und nebenher so ein bisschen durch die Regale schlendern und schauen, was es denn da so Neues, Schönes an Merch gibt.
Wäre mal ein Tipp für meine Mutter zum Beispiel.
Wenn ja, shoppen beim Fußball gucken.
Genau, ist gar nicht mal so schlecht. Ja, voll gut. Aber wenn du dann reingehst, hast du dann eine Kurve, wo du immer stehst oder stehst du dann immer irgendwo, wo es dann gerade passt, dass ihr schnell wieder reinkommt in den Fanshop?
Nee, tatsächlich in der Gegend gerade. Mhm. Da stehe ich seit, schon eine ganze Weile. Also ich hatte tatsächlich mal eine Dauerkarte mit dem Kind und da können wir dann gerne zu dem Auswärtsspiel kommen von Hamburg aus.
Ja.
Zusammen mit Thomas und Timo. Timo ist sein Sohn und Timo und meine Tochter Emma waren zusammen im Kindergarten. Darüber habe ich die kennengelernt und Pauli-Fans und so weiter und so fort und die Dauerkarte und dann waren wir eben auch so eine Gang. Und dann sind Thomas und ich mit den Kindern, Jahreszahlen sind nicht mein Ding, zum Auswärtsspiel nach Kiel gefahren. Wir waren auch einmal in Bremen, aber Kiel war das damals schönere.
Und das erste sozusagen.
Das erste auch für die Kinder. Genau, dann von hier aus das erste ja. Für uns alle, für die Kinder war es schön. Dann waren wir sowieso noch eine andere Gang von damals eben auch. Thomas ist auch mein Ex-Kollege, der arbeitet heute noch dort und ich da nicht mehr. Mhm. Und dann war das, naja, aber das wirst du ja selber wissen, Auswärtsfahrten sind wie Klassenfahrten. So. Mhm, ja. Wenn du dann so deine Bezugsgruppe hast und man sich richtig gut versteht und so, das war schon lustig. Und für die Kinder war das auch echt jedes Mal fast ein Abenteuer.
Ja, voll. Also gut. Ich höre manchmal, wenn die so ganz kleine Kinder mit im Stadion, ist auch ein bisschen speziell. Nach Rostock fand ich ein bisschen sehr speziell, dass manche ihre ganz kleinen Kinder mit im Stadion.
Ja, das hätte ich im Leben nicht gemacht. Also wir hatten das mal, dass wir zu der Zeit, als auch noch Chemnitz in einer höheren Liga gespielt hatte als heute oder eben, wie gesagt, Rostock und man hier aus der Gegend gerade raus ist. Also wir standen auch schon immer in der Gegend gerade und dann raus ist und dann da Wasserwerfer stehen oder es tröpfelt, obwohl es nicht regnet und dann die Kinder so, was ist jetzt los? Und du dann halt wirklich irgendwie die Beine in die Hand nehmen musst und zur U-Bahn sprinten.
Ja.
Da würde ich nie auf die Idee kommen, dann irgendwie ein Kind, selbst wenn es schon gut laufen kann, mit zu solchen Spielen zu nehmen.
Nee, ich eigentlich auch nicht.
Nee, naja. Das wäre...
Naja, das nur ganz am Rande. Was war denn so dein bestes Erlebnis mit dem FC St. Pauli?
Das Beste, es gibt gar kein bestes Erlebnis. Wenn ich beim FC St. Pauli war, war es immer ein schönes Fußballerlebnis von nicht von mir, sondern für mich. Mhm. Ja, vielleicht hätte ich manchmal ein bisschen nachhelfen können bei einigen Ergebnissen, aber nee. Es gibt kein bestes Erlebnis in dem Sinne. Ne, es gibt so dieses, was man so hübsch schön anekdotisch erzählen kann, wie das Ding irgendwie bei den Stuttgarter Kickers mit den schwäbischen Pauli-Fans. Aber nee. Wüsste ich jetzt nicht.
Okay, also du bist schon so ein richtiger Fußballfan. Das heißt, du guckst dir das Spiel auch richtig an. Mhm. Ne, ja. Spielzüge und so weiter. Wenn du dann im Stadion bist und supportest du dann auch? Oder wie sieht das aus?
Ja, ich bin tatsächlich eher Fraktion supporten. Das Meckern, ja gut. Ich meine, was passiert ist, ist passiert. Also... ich mag das sowieso nicht so gerne, dann so zurückblicken, auch nicht 3 Minuten zurück, um mich dann irgendwie noch maßlos darüber auszulassen, wie Spielzug X hätte irgendwie ausfallen können. Ja. Das ist sowieso schon mal gar nicht mal naturell und deshalb bin ich so, also wenn dann in der Minute beim Supporten, mag es auch total gerne zu singen und zu brüllen und so. Ich ärgere mich dann natürlich auch kurz gerne, aber das ist dann ist das auch schon Schnee von gestern quasi.
Ja,
so, das, ja.
Kann ich verstehen. Und hast du denn irgendwas, worauf du gerne verzichtet hättest, also sportlich oder auch in der Fanszene, irgendein Erlebnis, was nicht so toll war mit St. Pauli?
Nee, von der Fanszene hatte ich jetzt... Nee, da gibt es irgendwie auch nichts. Also was ich tatsächlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen albern fast schon finde, ist, wenn sich so Fraktionen bilden wie Gegengrade oder Südkurve. Oder wenn ich dann... ja. Wenn dann Fans aus der Südkurve über die Gegend gerade, ich sag jetzt mal, ablästern oder es irgendeinen Move von der gesamten Gegend gerade scheiße fanden aus Grund A, B, C oder so. Das ist für mich, das ist nicht eins. Also ich mag gerne gemeinsam und zusammen, ich finde Spalten total blöd, können wir uns sowieso in der heutigen Zeit eh nicht mehr leisten und dann kann man da einfach auch mal das wegatmen und sagen, yo.
Jo. Gut zusammengefasst. Ja, du hast ja schon gesagt, du arbeitest im Fanshop. Das heißt, warst du denn erst Du warst zuerst St. Pauli-Fan, logischerweise, haben wir ja gerade gehört, und bist dann zum Fanshop gekommen. Oder wie kam das dann, dass du dann da gearbeitet hast?
Ich habe bis 2020 in so einer festfreien Beschäftigung gearbeitet. Die habe ich 2020 aufgegeben und dann war ich 3, 4 Jahre, seit wann bin ich denn jetzt beim FC St. Pauli? November 24 war es, ja, also seit 23, genau. Von 2020 bis 23 war ich freiberuflich tätig, bin ich auch immer noch und bin jetzt nebenher so für Krankenversicherung und so beim FC St. Pauli. Und dass ich da arbeite, ist, weil ich einfach so einen Job gesucht habe, so einen Nebenjob, und habe dann die Anzeige gesehen und habe dann gedacht, oh ja, das ist super. Zum einen, weil es beim FC St. Pauli ist, und zum anderen im Fanshop, und als drittes, ich bin weg vom Rechner. Weil ansonsten sitze ich alleine. Also gut, natürlich könnte ich, was ich auch manchmal mache, in den Coworking Space gehen und dann hättest du auch jemanden um dich rum, zumindest wenn du irgendwie einen Tee kochst oder einen Kaffee. Aber ansonsten hockst du ja alleine vor deinem Rechner, beziehungsweise redest, wenn überhaupt, dann nur mit deinen Kundinnen oder Kunden. Und das fand ich echt richtig gut. Und finde es immer noch gut. Ich komme raus, ich nehme Kontakt auf zu Menschen, die da einkaufen gehen, die zum Heimspiel kommen. Letztes Jahr war irre, nicht nur der Aufstieg, sondern dann eben war ja hier nebenan auf dem Heiligen Geistfeld die Fan-Zone oder wie das Ding hieß, wo auch Public Viewing war. Was ein Wort, ey. Und da waren ja dann ganz viele internationale Fans, die dann ja auch in Hamburg im anderen Stadion, das es hier in der Stadt gibt, gespielt haben. Und das ist so das, was den Job auch so wirklich bereichert. Also tatsächlich so die Kunden, den Kundinnenkontakt, der tatsächlich zu, ich würde jetzt mal, also doch in der Mehrzahl wirklich angenehm ist oder auch lustig. Und du kriegst halt auch viel mit. Also wenn dann Zeit ist, mal irgendwie so ein Plausch, würde ich es jetzt mal nennen, zu führen, dann ist das, und wie gesagt, es erfüllt seinen Zweck. Ich komme weg vom Rechner, nehme Kontakt auf und kriege halt vor allem auch mit, was Menschen aus anderen Berufssparten oder Ländern oder sonst was machen.
Das, ja, voll. Habt ihr denn da so einen richtigen Schichtplan auch? Also mit wie vielen Personen zur gleichen Zeit arbeitet ihr immer? Ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, ob Heimspiel oder nicht Heimspiel ist.
Richtig. Also beim Heimspiel sind es, oh Gott, ich habe noch gar nicht nachgezählt, also sind ja auch im Stadion, in der Gegend gerade, in der Nordkurve, im Ballsaal in der Haupt und draußen auf dem Vorplatz Stände.
Stimmt, ja.
Die auf dem Vorplatz wird bei uns Out genannt. Also in der Out, ich müsste kurz zusammenfassen, wie viel das sind. Es sind, verzeiht mir, wenn ich das jetzt nicht korrekt, ich glaube so 12.
Und 13, im Fanshop selber dann?
Sind wir bestimmt 9.
Ah, krass, das ist ja ganz schön viel. Das ist schon viel zu tun dann auch, ne?
Ja, ja, du musst ja die Kassen, also es sind dann 3 Kassen auf, 2, 4, 6. Das sind ja dann schon mal meistens 6.
Ja.
Weil pro Kasse dann 2 Personen hier mit entsichern die ganzen Sachen und kassieren und eintüten, wenn sie eine Tüte wollen. Das kommt immer ganz drauf an. Ja. Und dann natürlich aus dem Lager nach vorne räumen, weil ja auch echt mächtig was los ist. Also da geht ja schon echt einiges über den Ladentisch an so einem Heimspiel.
Ja, Wahnsinn. Ja, also ich bin ja beim Fanladen vor dem Spiel und ich werde immer gefragt, ob das der Fanshop ist. Passiert das auch mal andersrum, dass jemand fragt, ist das der Fanladen oder das Fanprojekt? Also, oder ist es nur von unserer Seite falsch rum?
Das passiert insofern, weil über den Fanladen beziehungsweise hier davor, beziehungsweise wiederum am Museum, ja der Treffpunkt ist für die Touren, für die Stadiontouren. Ja. Da landen dann tatsächlich ganz viele bei uns und fragen, ob das hier ist oder wo das ist.
Okay.
Und dann erzählen wir, oder sie wollen Tickets kaufen für die Stadiontour und denken, sie wären im Fanladen. So. Und bei speziellen Merch-Sachen tatsächlich auch, die es einfach nur bei euch im Fanladen gibt und nicht über die Merch-Abteilung vom FC St. Pauli, da kommt es dann zur Verwechslung. Oder bei den Aufklebern. Also die Aufkleber unterscheiden sich ja auch.
Ja, definitiv. Die verkaufe ich dann auch.
Genau.
Genau. Aber es muss ja auch echt lustig sein. Ich denke immer ganz oft, dass die stehen dann so bei uns im Fanladen, denken, das ist der Fanshop. Und dann müssen die ja denken, Gott, das ist aber wenig. Und dann sehen die ja nochmal, wow, das ist jetzt hier der Fanshop. Das muss ja irgendwie witzig sein, dann, das Aha-Erlebnis.
Das ist auf jeden Fall Unterschied. Also ist ja auch so, der Fanshop hat ja auch einiges zu bieten.
Mhm. Zum Beispiel.
Also, ich weiß gerade nicht. Ich glaube, ich könnte es andersrum aufzählen, was es gerade nicht gibt. Also, mhm, es gibt gerade keine Unterwäsche. Es gab mal Unterhosen vom FC St. Pauli.
Keine Unterwäsche, hm. Ja.
Das wüsste ich. Feuerzeuge, ja, gibt es gar nicht mehr, sowas.
Mhm.
Und ansonsten gibt es, glaube ich, alles vom FC St. Pauli.
Hm.
Was irgendwie mitnahmebereit ist, ne? Es gibt jetzt kein Bett oder so, aber
ja.
Bettwäsche dafür, aber.
Ja, ich war mal im Podcast von Werder Bremen und die, ganz süß, die machen jede Folge, haben sie jemanden aus anderen Vereinen zu Gast und dann gucken die sich immer den Fanshop an von dem jeweiligen Verein und hatten dann, waren natürlich bei unserem, als ich zu Gast war, obwohl ich ja selber da gar nicht genau wusste, was es gab, sowas von beeindruckt. Ich glaube, da gab es auch ein Skateboard oder so, als ich da war, genau. Das fanden sie ja, also sind völlig ausgerastet. Also ist ja dann auch schon oft immer so dieses Klischee, St. Pauli ist Modeabteilung mit einem Fußballverein angegliedert. Was sagst du denn dazu?
Also zum Ersten mit den tollen Sachen. Ja, das Skateboard gibt's nicht mehr. Dafür gibt's für Kinder jetzt diese, ich glaube, Laufräder heißen die.
Mhm.
Es gibt ein Laufrad und ein Dreirad, obwohl die Dreiräder nicht mehr so aussehen, wie sie früher aussahen. Aber so dieses Laufrad-ähnliche Dings für Kinder gibt es, mhm, tatsächlich. Und was war jetzt die andere Frage? Ach so, das mit dem Modelabel und angehängten Fußballverein. Ja, den Eindruck kann man, finde ich, schon bekommen, wenn man in den Fanshop reinschlägt.
Mhm. Ja.
Das ist tatsächlich so. Also die Auswahl ist schon echt riesig. Es wird aus dem Vollen geschöpft. Den Totenkopf als Markenzeichen zu haben, tatsächlich. Und dann natürlich das FC St. Pauli-Logo.
Ja.
Und das beides, also das hat ja wirklich, also ich weiß gar nicht, welcher andere Verein das noch hat. Wirklich, nee, so zwei so prägnante, also gut, natürlich sind andere Logos auch prägnant, aber mit dem Totenkopf. Und das wird natürlich ausgeschöpft.
Mhm, ja.
Also da stehen jetzt nicht nur 50, ich weiß gar nicht, wie viele Artikel insgesamt oder unterschiedliche Artikel es gibt. Ist auch nicht mein Beritt. Ich bin ja nur Aushilfe dort, beziehungsweise Teilzeit. Aber das ist schon echt einiges. Und deshalb kann ich mir das gut vorstellen, dass es den das Label dann aufgedrückt kriegt.
Mhm.
Als Modeunternehmen zu fungieren.
Ja, schon ein bisschen, ne? Genau, aber da sind dann praktisch immer so Dinge, die immer da sind. Na, wahrscheinlich dieser schwarze Pullover mit dem Totenkopf, den gibt es wohl immer, würde ich jetzt denken, ne?
Ja.
Und dann gibt es so Kollektionen, die dann praktisch immer wechseln, ne? Mhm. Also früher gab es ja auch diese 20359-Kollektionen und sowas. Und wie oft wechselt es? Ist dann immer so ab und zu dann mal wieder was Neues? Oder wieder muss man ja auch mal gucken. Huch, jetzt haben wir wieder was Neues.
Es wird schon auch, ich habe mir tatsächlich noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, ob es da so einen Turnus gibt. Es gibt einmal im Jahr so einen Katalog, den wir auch irgendwie angucken können. Und daraus wird dann entschieden, was es werden soll. So habe ich das aufgenommen, beziehungsweise was dann auch tatsächlich kommt. Es ist natürlich auch modisch angepasst. Also wenn man jetzt in den Fanshop geht und vor allem bei den Kindern gerade, was ganz viele ganz drollig finden, ist so der College-Jacken-Style für Kinder. Auch in eher helleren Tönen, weil ich meine, nicht jeder zieht seinem Kind gerne schwarzen Totenkopfpulli an. aber du hast natürlich recht, es gibt die Evergreens so. Mhm. Und das sind sicherlich auch mit die meist abverkauften Artikel tatsächlich die Totenkopf-Shirts oder die Totenkopf-Kapuzenpullis.
Ja.
So, das ist, und die sind halt auch nicht wegzudenken. Und was natürlich auch immer total läuft, wenn die Saison beginnt und die neuen Trikots rauskommen.
Mhm, okay. Das wäre ja wahrscheinlich was in jedem Fanshop ähnlich, würde ich jetzt mal denken, ne? Ansonsten.
Davon gehe ich mal aus.
Oder Fußbälle oder so, ist ja bei, haben wir auch, ne?
Ja, wieder. Die waren eine Zeit lang nicht da, aber die sind jetzt wieder da. Und natürlich gibt es dann halt einen schwarzen Totenkopffußball.
Mhm.
Es gibt, glaube ich, vier verschiedene Motive und dann halt schwarzen Totenkopfball und so weiter und dann mit dem Logo und dann noch irgendwie gemischt und oder was weiß ich. Und zwei verschiedene Größen.
Oh ja, gut. Ja, vielleicht ist der eine ja für Blindenfußball, weil ich habe ja gerade zuletzt Jana vom Blindenfußball hier gehabt und die hat ja erzählt, dass der kleiner ist. Fußball.
Gut, ja super, dann habe ich jetzt wieder was gelernt. Ja, das kann sein.
Genau.
Ich dachte eher halt für Kinder. Also
kann auch sein.
Aber
der muss ja auch bestimmtes Geräusch machen, aber vielleicht. Und dann ist ja wahrscheinlich auch noch der große Unterschied zu allen anderen Fanshops das politische Engagement, würde ich jetzt mal denken. Also ist ja schon auch immer mal mehr als du angefangen hast wahrscheinlich, ne? Dass politische Statements auch im Fanshop zu kaufen sind, ne? Also als du angefangen hast, zu St. Pauli zu gehen, meine ich jetzt nicht, als du angefangen hast zu arbeiten.
Ja. Ja, ja, natürlich. Also das es könnten, wie ich finde, tatsächlich mehr politische Statements auf den Pauli-Klamotten zu finden sein. Mhm. Gerade weil man ja jetzt nicht erst seit gestern weiß oder seit vorgestern, dass die Luft echt dünner wird.
Ja.
So. Und vielleicht ändert sich das ja noch, ne? Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass wir, weil ich das auch nicht weiß, weil ich in solche Prozesse gar nicht involviert bin. Ich weiß ja nicht, was jetzt irgendwie als nächste Kollektion oder so rauskommt. Ja. Vielleicht ist das ja auch wieder politischer, als es ist. Aber ich finde schon, dass wir da noch ein bisschen mehr Gas geben könnten, mhm, tatsächlich. Als, was haben wir? Wir haben die Antifaschisten mit der schwarz-roten Flagge. Und dann eben auch Antifaschist Football Club, dann Coming As We Are. Also wie gesagt, es könnte ruhig, ja, meinetwegen, ruhig mehr sein.
Ja. Regenbogenflagge war ja noch mal so ein Ding, ne, immer mal. Und das Awareness-T-Shirt jetzt, ne, einmal jetzt zum, genau, Tag gegen Gewalt an Frauen. Das fand ich auch gut, aber kann ruhig auch noch mehr, finde ich auch.
Ja, tatsächlich halt auch rauszuarbeiten, dass es um ein Miteinander eben, mhm, auch geht. Ne? Also ich meine, Antifaschismus ist mit das eine, aber das impliziert, also für mich impliziert Antifaschismus eben auch, dass ich andere mitdenke und so dieses Gemeinsame und dass es ja auch unser Club ist. Mhm. So, das kann gerne noch ein bisschen mehr herausgearbeitet werden.
Ja.
Und beziehungsweise kann man dann eben auch gerne viel mehr sehen draußen.
Ja. Finde ich auch. Aber wer kauft denn so im Fanshop ein? Weil es gibt ja schon auch so Klischees, dass das vielleicht gar nicht unbedingt St. Pauli-Fans sind.
Also es gibt schon Situationen, wo Menschen reinkommen und es ist schon ziemlich lustig. Und dann in dem Laden stehen und sagen, ich brauche irgendwas mit Totenkopf. Das ist wie in einen Buchladen zu gehen und zu sagen, ich brauche ein Buch. Ja. Ja, gut, okay. Was mit Totenkopf? Dreh dich mal rechts, dreh dich mal links. Was soll es denn sein? So, also wir sind ja jetzt auch nicht irgendwie dazu da, um Kundinnen und Kunden irgendwie anzusprechen und zu fragen, können wir helfen, sondern umgekehrt, die sollen sich ja an uns gerne wenden, weil es ja offensichtlich ist, was es da gibt. Und Man geht ja in einen FC, also in einen Fußball-Fanclub-Shop. Fanclub-Shop, Fanshop. Ja. So, aber das war schon ziemlich lustig. Also es mag schon sein, aber das ist dann tatsächlich eher, wenn, wie ich schon sagte, hier so eine Fanzone irgendwie vor der Tür ist oder irgendwas Internationales oder Touristinnen und Touristen und keine Ahnung, auch aus Übersee dann kommen oder aus, was weiß ich, was hatte ich irgendwie ganz häufig, Südamerika tatsächlich, und sagen, ja, mein Sohn oder meine Nichte, Neffe oder Tochter auch meinetwegen, großer St. Pauli-Fan und dann muss irgendwas mit. Und dann wird tatsächlich gefragt, was ist denn das, was kann ich einer jungen Frau bla oder so mitbringen. So. Und das ist dann schon, da weiß man dann, das sind nicht unbedingt die Fans, aber es sind vorwiegend das aus meiner Erfahrung tatsächlich schon Fußballfans.
Okay, ja.
Wenn sie nicht unbedingt St. Pauli-Fans sind, dann sind sie Fußballfans im Sinne von, dass sie irgendjemanden damit beschenken. Mhm. Es gibt ja auch nützliche Dinge bei mir. Ja.
Gibt es zum Beispiel Zahnbürste eigentlich noch?
Ja, die gibt es.
Ja. Ich fahre ja nach Thailand, deswegen bräuchte ich noch eine.
Genau.
Was ist denn so dein Lieblingsartikel? Hast du irgendwas? Hast du dabei?
Ja, die gibt es. Die könnt ihr natürlich, die ihr nur zuhört, nicht sehen. Aber es gab beim...
Wir machen natürlich ein Foto gleich.
Genau, es gab eine quietschpinke Mütze.
Ja.
Und wenn ich die... Gibt es leider nicht mehr... Also eine quietschpinke Pauli-Mütze und wenn ich die im Laden auf habe, werde ich ganz häufig gefragt, oh, wieso habt ihr die nicht mehr, habt ihr die noch? Also deshalb ein großer Wink mit dem Zaunfall, falls jemand aus dem Merchandise GmbH zuhören möge, quietschpinke Mützen, wir haben zwar gerade pinke Mützen, aber die ist quietsche und die ist, und die ist insofern mein Lieblingsstück, weil damit werde ich gesehen bei diesem Hamburger Trübe-Tassenwetter, Ich leuchte.
Ja.
Mich fährt keiner um, bin Fußgängerin.
Ja.
Und so weiter. Deshalb, das ist schon mein Liebstes. Uns tatsächlich die Socken vom FC St. Pauli.
Socken finde ich auch super. Da gibt es ja jetzt auch wieder eine neue, glaube ich, noch so eine von Jamila, von, die hatte auch irgendwas für einen Fanshop, so Socken irgendwie gemacht, glaube ich.
Ja, das war schon in der letzten Saison, das mit den Herzchen drauf.
Ja, genau, die Frau mittlerweile von Jackson Irvine. Ja, sehr, sehr schön, auf jeden Fall. Ja, super, gut. Und ist das denn auch irgendwie ein bisschen blöd, wenn man Fan ist und dann auch für den Verein arbeitet, oder... kriegst du das gut hin?
Ich krieg das, wie ich finde, ganz gut hin.
Ja.
Also, wie gesagt, wir wechseln uns ja ab beim Heimspiel mit dem Zugucken während des Spiels, weil der Laden ja auch auf ist. Und von daher ist das, ich finde, das ist gut machbar, als Fan da eben auch arbeiten zu können. Und bei den, wenn dann Auswärtsspiele sind und jemand dann, also von Kolleginnen oder Kollegen auch unbedingt zu einem Auswärtsspiel will. Also wir tauschen dann natürlich auch, ne? Wir haben zwar festgesetzte Dienstpläne, aber wir tauschen natürlich dann auch wie wild rum, so.
Ja, na, das ist gut.
Oder man nimmt sich das im Vorwege, sagt man schon, nee, an dem Samstag zum Auswärtsspiel XY kann ich nicht arbeiten, und dann weiß die Planerin dann eben auch schon Bescheid, das passt schon. Also das kann man gut vereinen,
ja,
wie ich finde.
Sehr, sehr gut. Ja, dann machst du natürlich auch nicht nur das. du machst so eine richtig große Menge anderer Dinge, die eher mit Frauenrechten zu tun haben oder mit Feminismus im weiteren Sinne, würde ich sagen. Gefühlt hast du ja schon echt viele Projekte gegründet. Kannst du die eigentlich noch alle aufzählen? Ich habe mal versucht, alles aufzuschreiben.
Doch, das kann ich. Also weil das tatsächlich, es gab so einen Moment in meinem Leben. Also ich bin jetzt eine Freundin von mir bezeichnet sich auch zu Recht als natural born feminist. Das bin ich tatsächlich nicht, weil ich in so einem, wie schon erwähnt, mit zwei großen Brüdern und in so einem fußballerischen, kumpelhaftigen, mit kurzen Haaren und in so einem Umfeld aufgewachsen bin, war mir das nicht so, ne, also war mir das nicht so ein Bedürfnis, weil ich das auch alles irgendwie so gleich gesehen habe. Das änderte sich dann zwar natürlich, aber es gab jetzt 2016, als Trump das allererste Mal amerikanischer Präsident wurde, da ist bei mir innerlich irgendwie ist das rausgebrochen. Mhm. Da musste das, und da hat sich glücklicherweise ganz viel getan, tatsächlich, also war ich auch schon hier in Hamburg, dass wir uns eben auch vernetzt haben, dass sich viele kleinere Initiativen und auch engagierte Frauen zusammengetan haben, und dann haben wir 2017 den Frauenmarsch, den sogenannten Sisters March organisiert. Mhm. Das war einer der größten, der zum 8. März in Hamburg stattgefunden hat damals. Mit ganz tollen Reden und auch so. War der, obwohl es wirklich aus, ich weiß nicht, aus Kübeln geschüttet hat, waren echt immens, immens viele Frauen dabei. Und dann hatten wir noch eine kleine Bar so zum Abschluss im Centro Soziale, hinten beim Knust. Und das war dann auch noch richtig voll, war aber auch vonnöten, damit man sich dann eben noch aufwärmen konnte und so. Und so fing das dann an tatsächlich. Und auch, dass wir, als Trump eben Präsident wurde, und da gab es ja leider die, ich sag's jetzt trotzdem, fuck AfD ja schon. Und dann hat eine Freundin von mir da via Facebook damals noch eine Veranstaltung ausgerufen, lasst uns treffen, wir müssen was machen, lasst uns Frauen gegen die AfD gründen.
Ja.
Und abgeguckt hatte sie sich den Namen von Frauen gegen Hofer aus Österreich, der wollte ja damals Präsident werden in Österreich, auch so eine rechte Arschgeige, wenn ich, darf ich sowas hier sagen?
Aber natürlich.
Und hat auch tatsächlich dann bei den Wienerinnen, das hatten Frauen aus Wien gegründet, nachgefragt, ob wir das Konzept auch übernehmen durften, was wir dann durften. Und dann haben wir eben Frauen gegen die AfD gegründet. Und so bin ich dann eben los und habe uns mit den anderen vernetzt. Und so haben wir eben mit diesen Sisters March mitorganisiert. Und dann brach auch so ein Damm tatsächlich so ein bisschen in Hamburg, in diesem, dass wieder etwas geschah und nicht nur in Anführungszeichen über den Landesfrauenrat, also über so eingesessene Institutionen, sondern dass eben auch junge Frauen bin ja nun, wie gesagt, schon etwas älter, die sich einfach zusammentun konnten. Und das gipfelte in diesem Sisters March. Und dann haben wir Frauenbarcamps veranstaltet. Also Barcamp ist ja ein Konzept, dass du dich triffst mit Gleichgesinnten oder zu einem Thema oder zu einem politischen Thema. Man kann das auch zu, keine Ahnung, allem Möglichen machen. Du stellst den Raum und was einige Menschen bringen dann ihr Wissen oder ihre Erfahrung oder ihre Expertise dann ein und bieten die an. Und dann kannst du die Räume belegen, die werden dann belegt und du kannst als Zuschauerin oder Zuschauer oder dann eben Zuhörerin von denen profitieren. Und das geht dann über den ganzen Tag. Und das erste hatten wir, das war auch wahnsinnig gut besucht, Anfang 2018 gemacht, im Beta-Haus. Und haben im ganzen Jahr 2018, glaube ich, drei oder vier Stück insgesamt gemacht. Und daraus ist eben auch so eine große Vernetzung innerhalb der feministischen Gruppierung in Hamburg entstanden.
Okay, und gibt es das immer noch, diese Barcamps?
Wir machen sie nicht mehr. Es ist daraus, hat die jetzt Brainfog hier, oh, wie heißt die Stiftung von der SPD? Friedrich-Ebert-Stiftung. Oh Leute, wenn das falsch ist, verzeiht es mir. Mein Hirn ist echt hormongeschädelt. Auf jeden Fall eine Stiftung von der SPD, das erinnere ich noch, die machen auf jeden Fall noch Barcamps einmal im Jahr. So, mit, die geben auch so ein paar Themen vor, das hatten wir auch, also auch zum Beispiel Frauen und Finanzen war sowas, weil das ist ja auch über, also Frauen reden inzwischen mehr und lieber, aber auch noch nicht genug über Geld, also Frauen sind ja, wenn überhaupt, dann die Gesellschaftsgruppe, die von Altersarmut betroffen ist und so, und die geben so ein bisschen die Themen vor, was wir damals gar nicht haben. Aber die machen das noch einmal im Jahr, soweit ich weiß.
Und das heißt, ihr habt einfach losgeredet, hattet dann kein großes vorgegebenes Thema dann?
Nee, wir hatten tatsächlich zwei Frauen aus Berlin eingeladen, eben auch so Sessions, nennt man das dann auch, zu halten tatsächlich zu ihrem Thema. Also die eine war dann, die hat damals GoFundMe, glaube ich, so, also so eine Funding Institution, worüber du Spenden eintreiben kannst, mitgegründet. Die hat eben darüber erzählt, eben auch, da ging es dann ums Frauen und Finanzen und die andere, das Thema, das habe ich jetzt vergessen, wie gesagt, aber das war halt super und das wurde richtig, richtig gut angenommen und natürlich war es uns damals schon ein Anliegen und so würde ich das auch immer weitermachen. Wir haben dann eben auch, mussten Eintritt nehmen, das Beta-Haus muss ja auch existieren, ne? Das muss ja Raummiete nehmen, wir hatten auch das ganze Beta-Haus zu wirklich einem angenehmen Preis gekriegt, mussten aber halt so ein bisschen Eintritt verlangen und haben dann aber eben auch Sozialtickets. Und das wurde richtig gut angenommen. Also dass dann Frauen, die in fester Anstellung und besser verdienen, haben dann für andere Frauen einfach mitbezahlt. Ja, cool. So, ne? Also das ist ganz, ganz, was ich heute immer noch wichtig finde, ganz niedrigschwellig eben
war. Ja, schön. Und da durften in Anführungsstrichen dann nur Frauen kommen oder auch Männer? Oder wie war das dann? Interessierte Männer wahrscheinlich auch, aber waren
das interessierte sie, aber die haben wir tatsächlich ausgeschlossen, weil wir einen sicheren Raum, weil es einfach, du weißt halt nicht, gibt es Frauen, die damit nicht können, weil sie traumatische Erfahrungen haben, weil es vielleicht auch eine ungeoutete Transperson dabei ist, das weiß ich nicht. Also wir haben sie einfach ausgeschlossen. So.
Ja.
Wir haben auch ein bisschen Kritik eingefahren, aber gar nicht so viel, wie wir gedacht haben. Aber du brauchst einfach auch sichere Räume für Frauen und nur für Frauen oder weibliche gelesene Personen. Das muss einfach sein.
So. Ja, definitiv. Wie dieser Podcast auch. und die Frauenfestspiele hast du auch mitgegründet, ne? Oder,
genau, die haben wir tatsächlich, die habe ich mit dem Studio-Kino zusammen gemacht in der Bernstorffstraße.
Ah, schön.
Das war 2020 bisher tatsächlich die einzigen, weil wir, nee, also anders, Nick, der betreibt das Studio-Kino, schöne Grüße. Der hat
Kino.
Schönes Kino, schöne Grüße. Der hat, kennst du den Film Female Pleasure?
Nee.
Unbedingt gucken, okay. Alle unbedingt gucken, der ihn noch nicht kennt, von Barbara Miller.
Verlinken wir.
Genau, der ist schon ein bisschen älter, den kann man bestimmt inzwischen irgendwo streamen, hoffentlich auch umsonst. Der lief am Frauentag im Studio-Kino 2019. Da war ja Corona noch nicht mal in unseren Köpfen drin und nichts. Und da suchte er jemanden, der eine anschließende also er hat den gezeigt, mhm, und eine Moderatorin für eine anschließende Diskussion mit einer Sexualtherapeutin, einer Psychologin und eine vom Landesfrauenrat und hatte über das Frauenbarcamp dann eben gefragt und dann habe ich das gemacht. Das Kino war voll, also er musste da auch noch Stühle, Bierbänke reinstellen, damit alle Personen, die den sehen wollten, den gucken konnten, denn es ist eine Barbara Miller ist eine Schweizer Regisseurin, die Dokumentarfilme dreht. Und zwar geht es um die vier großen Weltreligionen und Frauen, mhm, und Sexualität. Deshalb, mhm, Female Pleasure, also das Vergnügen eher. Ja. So, also wie sieht das die katholische Kirche und so weiter. Und dann hatte sie eine Schwester, die hat ihre Geschichte erzählt, die leider von dem Priester missbraucht wurde. Mhm. Und wie sie da rausgekommen ist, dann aus Indien, wo Frauen leider immer noch per se als Sexobjekt gesehen werden und sowas wie Vergnügen, dass also Frau Vergnügen dabei, ja, haben sollte und so, also die werden einfach übelst behandelt. Dann gibt es ja noch die weibliche Beschneidung, war, mhm, eine, und die vierte war eine japanische Aktivistin, Künstlerin und Aktivistin, weil in Japan, das wusste ich bis zu dem Film Female Pleasure halt auch nicht, wird der Penis gefeiert. Da gibt, ach, okay, es, da gibt es, ja, da gibt es, ich sage jetzt mal platten Penismarsch. Also, ah, so wie hier der Schlagermove durch Hamburgs Kiez zieht in, und krölt und Müll macht.
So, so ähnlich. So
die Japanerinnen und Japaner mit übergroßen Penissen und Hoden und Eiern und weiß der Henker was rum. Kinder lutschen an Penis, Eis rum. Aber, und sie hat das umgekehrt und hat von ihrer Vulva und Vagina 3D-Abdruck gemacht. Mhm. Daraus hat sie ein Kanu erstellt und hat sich, fragt mich nicht nach japanischen Flüssen, es wird einige geben, ich, ja, weiß deren Namen nicht, hat sie sich auf den Fluss gesetzt, ist losgerudert und wurde angeklagt.
Ah, okay, krass.
Ne? Ja. Und die, ich weiß nicht, wie, also der Film ist auch schon älter, ich weiß nicht den Stand heute, die ist bis in die letzte Instanz, sie hat tatsächlich männliche Anwälte gewinnen können, die sie verteidigen. Mhm. Sie lebt inzwischen in den USA, sicherlich auch deswegen. Und die hat das halt alles umgekehrt. Also die ist wirklich so eine, die weibliche Sexualität als Kunst und das in einem Japan. Mir war das nicht klar, dass das so, so dermaßen,
ja,
offenkundig verschwanzt, ja, ist.
Ja, Wahnsinn. Ja, da ist ja mega die Heldin da.
Genau, also und darum geht halt Female Pleasure. Und das Studiokino hatte den damals gezeigt und dann war das eben so voll und dann haben wir dann noch rumdiskutiert. Und ich sagte dann eher aus einer Laune heraus zu Nick, wir haben uns auch sofort richtig prima verstanden, habe ich gesagt, ey, das können, wollen wir das nicht irgendwie ein paar Tage hintereinander machen, nur Filme zeigen von Frauen, ja, also die Frauen gedreht haben. Und er so, ja, können wir machen. Gesagt, getan, und 2020 war es dann soweit und da haben wir nochmal Female Pleasure gezeigt, mhm, und glücklicherweise kam dann auch Barbara Miller, die Regisseurin, die hatten wir eingeladen.
Cool.
Und die kamen zur Diskussion hinterher. Die hat dann mit Gianna Baccio, das ist ja eine bekannte Hamburger Sexualtherapeutin, Influencerin, mhm, Sexualinfluencerin, die ist echt inzwischen ziemlich bekannt, hat, mhm, auch einen Podcast darüber, geht jetzt auch als Sexkomödienne oder ich weiß, ja, nicht so, Stand-up rum. Und die beiden haben darüber gesprochen, über den Film und über weibliche Sexualität. Das war natürlich auch ein Knaller. Und dann haben wir noch einen Agnes Varda-Film gezeigt und auch einen aktuellen. Dann hatten wir auch eine Preview. Und es war, ich hatte eine kleine Feier organisiert. Das war dann am 8. März, 7., 8., am 9. März und danach gingen dann die Schotten runter wegen Corona. Also ganz viele haben dann erzählt, dass die Party von den Frauenfestspielen ihre letzte gewesen wäre, bevor es dann runterging. Und genau.
Und dann war eigentlich schon geplant, das nochmal nächstes Jahr oder so zu machen und dann war Corona.
Dann war Corona und das dann irgendwie, da mussten sowieso alle Kinos ja irgendwie gucken, wie sie irgendwie über die Runden kommen. Das Studiokino hat es Gott sei Dank ja geschafft. Ja. Das gibt es ja heute noch und die zeigen jetzt auch, beziehungsweise vielleicht haben sie das auch schon zusammen mit dem Landesfrauenrat wieder irgendwie einen von einer Frau gedrehten Film. Und ich habe das nach wie vor auch wieder vor, das nochmal zu machen.
Das wäre toll, ich würde gerne kommen.
Genau, und ich denke halt so ein bisschen drauf rum, ist es vielleicht günstiger, das können wir ja gerne mal zu zweit machen, daraus eine Serie zu machen. Also dass man nicht sagt, das muss jetzt rund um den 8. März passieren, weil der 8. März der Welttag, der internationale Frauentag ist, sondern sollten wir vielleicht daraus eine Serie machen, dass man sagt, einmal im Monat entweder eine Preview oder es gibt ja auch ganz wunderbare Klassiker von Frauen gedreht. Also Agnes Varda ist ja nur eine von vielen Regisseurinnen, die schon immer sensationell. Es gibt in Hamburg lebend Monika Treuter, die hat tolle Filme gemacht. Also dass man einmal im Monat so einen Frauenfilmabend macht zum Beispiel.
Ja.
Also statt 4 oder 5 Tage hintereinander. Weil zum Beispiel der 8. März, das war mir damals nicht mehr bewusst, weil meine Tochter schon aus der Schule draußen war, ist ja immer in den Hamburger Schulferien.
Ja, das stimmt. Ja, mein Podcast ist auch vor 3 Jahren am 8. März gegründet worden. Ich finde halt diese Festival-Idee ganz schön, ne? Mit der Party, was du gerade erzählt hast und so noch hinten dran. Da habe ich halt einfach gerade richtig Lust zu bekommen, als du das erzählt hast. Aber natürlich auch schön, wenn so einmal im Monat, aber dann hat es vielleicht ist es nicht so richtig laut, ne? Also wenn es so einmal im Monat so vielleicht so ein bisschen eher untergeht, als wenn man so einmal so ein großes Ding macht. Aber muss ja auch vielleicht nicht am 8. März sein.
Stimmt.
Ja.
Stimmt, da zwingt uns ja überhaupt niemand dazu.
Stimmt.
Ja, das ist richtig. Und vor allem, was du gerade sagtest, dann ist man lauter, das stimmt schon. Du kannst natürlich Social Media und alles viel besser darauf hinlaufen lassen, dass dann eben an 3 oder 4 Tagen die und die tollen Filme, wir würden natürlich wieder Female Pleasure zeigen.
Ja, sehr gut.
Vor allem ist ganz spannend und ich hoffe, sie verzeiht mir, dass ich das jetzt ein bisschen leake. Und zwar, sie wird tatsächlich auch über das männliche Vergnügen einen Film machen. Sie wird es auch umdrehen, das finde ich ganz spannend. Ja. Weil sie hat auch so eine besondere Sichtweise. Also sie nimmt sich komplett zurück und lässt dann ihre Protagonistinnen erzählen. Und auch wie sie das so komponiert hat, dass du nicht quasi eine der 4 Frauen nacheinander hattest, sondern dass das auch so ineinander läuft und wie es dann eben auch gipfelte zu so einem Finale. Also sie macht das halt ganz toll. So.
Schön, also das wäre toll, wenn sowas in der Art auf jeden Fall nochmal irgendwie nochmal kommen würde im Studio-Kino. Das wäre echt super.
Ich schicke einfach Nick dann den Link zu dem Podcast und wenn der das so von Nick dir hört.
Los geht's. Genau. Ja, sehr gut. Wo wir jetzt hier schon bei Filmen sind, du arbeitest ja auch bei dem tollen Online-Magazin Palais Flux. Richtig ausgesprochen, ne?
Ja.
Und da ist ja auch Sichtbarkeit von Frauen über 47 ein Thema, oder das Thema, würde ich jetzt mal sagen. Und auch im Bereich Film ja auch, ne? Also das ist ja dann auch, glaube ich, so dieses Hauptthema von dem Online-Magazin, ne? Was heißt eigentlich Palais Flux?
Also Palais Flux wurde von Silke Burmeister, einer bekannten Hamburger ehemaligen Journalistin, sie arbeitet heute nicht mehr als Journalistin, gegründet. Mhm. Und Palais steht ja für den Palast. Mhm. Ja, weil Silke Burmeister denkt niemals klein, sondern immer groß, was ein Vorteil ist, weil sonst gäbe es das wahrscheinlich gar nicht. Also Palais für den großen Palast. Der bevölkert ist mit Frauen ab 47, kunterbunt, laut, krachig, leuchtend und so weiter. Und das Leuchten ist mit eins der Adjektive, das sie richtig, richtig gut findet, glitzernd, leuchtend, strahlend, nämlich die Gesellschaft fängt an, Frauen ab fast schon Mitte 40 so auszublenden. So die, gibt's nicht mehr, genau, die gibt's nicht mehr. Und deshalb Flux, Lux vom Licht.
Aha.
Und dann hat sie ganz viel rumprobiert und mit dem Namen, sie hat den Namen auch schützen lassen und dann guckst du natürlich auch, was gibt es schon für Namen und dann steht das F für F und eigentlich dann Sternchen und Lux, also Frauen, die beleuchtet werden, das F steht halt für Female oder für Frau so und das Leuchten daneben, also quasi der leuchtende Palast für Frauen ab 47.
Ah ja, und im Bereich Film ist es wohl auch so wirklich so, dass dann Frauen ab 47 einfach gar nicht mehr gebucht werden oder nur noch Oma-Rollen oder sowas, also völlig Übertriebenes kriegen, ne? Also gar nicht, wie es in echt einfach ist oder sein sollte.
Ja, das Irre ist, als wir, beziehungsweise als Silke mit der Idee aufkam, das zu machen und es dann auch wirklich Palais Flux wurde und 2020 quasi gelauncht wurde, also auf den berühmten grünen Knopf gedrückt, damit es in diesem Internet erscheint. Und ich bin dann halt auch geblieben und an ihrer Seite geblieben, weil ich habe eher das technische, die Geduld für Technik, die hat sie nicht. Also ich bin jetzt nicht irgendwie gelernte sonst irgendwas, sondern ich habe einfach keine Angst vor Technik und ich habe da Bock drauf. Und dann habe ich das so gemacht und immer wenn ich erzählt habe, ja, für Frauen ab 47, warum 47? Ne? Und dann erzählst du, dass die Gesellschaft den Scheinwerfer nicht mehr auf Frauen ab, ich sage jetzt mal Mitte 40, richtet. Nämlich auch, wenn sie in die Wechseljahre kommen. Nämlich auch, wenn sie wie so eine Marke mit sich rumtragen, oh, die sind in den Wechseljahren. Ohne überhaupt zu wissen, was das bedeutet. Ja. Ne? Also diese Wechseljahre haben so ein unfassbar negatives Label gemacht von Männern. Von dieser Gesellschaft auch. Und wir haben das halt auch die ganze Zeit mitgetragen. Ne? Also was heißt das Problem? Unsere Gesellschaft, auch wir Frauen, sind ja wirklich so konditioniert, dass wir ganz viel einfach ja stillschweigend oder vielleicht auch unwissend mittragen, obwohl wir eigentlich aufstehen müssten und sagen müssten, ey, was? Nee, Moment. Und Silke war halt mit eine der Ersten, die das auch eben, weil sie in dem Alter eben auch war und ist, und wir sind ja auch beide schon etwas älter, und die Wechseljahre halt mit uns auch einfach was gemacht haben. Und mit ihr auch, und dann kann sie eben schreiben. Und sie hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, das da heißt Mutterblues, nämlich Mein Sohn wird erwachsen, was werde ich? Mhm. Also nämlich als ihr Sohn erwachsen wurde und quasi also so richtig raus, auch mit Ausziehen und so, war sie in den Wechseljahren. Und das beides kombiniert, das hatte ich dann tatsächlich auch mit meiner Tochter, die dann irgendwie aussieht, das ist echt die Hölle. Das ist für eine Frau, da gehst du echt einfach mal durch ein tiefes, dunkles Tal.
Ja.
So. Und dann hast du eine Gesellschaft um dich rum, die dir kein Lichtlein bietet in diesem tiefen, dunklen Tal, das du als Frau da durchläufst.
Ja.
Und du gehst natürlich davon aus, weil niemand außerhalb darüber redet, das machst du alleine durch. Und redest mit niemandem drüber, unter Umständen mit der besten Freundin. Aber dann bleibt so in diesem kleinen Freundinnenraum.
Ja, so als wäre das so was, worüber man überhaupt nicht reden darf, so unter den Tisch kehren, so fast so ein bisschen... Ja, so ein bisschen auch, wie wir, dass man nicht über Menstruation redet und so, ne? Also genau. So als wäre das was Ekliges fast so, ne? Also so ganz komisch einfach.
Genau, und das war schon, also das, dass diese Bewegung anfing mit, dass, also auch die Tamponsteuer, ja, also, Entschuldigung, die Tamponsteuer weggefallen ist und so weiter. Also so diese Bewegung hat schon auch was aufgebrochen, ne? Dass, also alleine auch das Thema Frauengesundheit mit der Endometriose und wie wenig Geld in die Forschung oder in Studien zu Frauengesundheit gesteckt wird. Ja. Das hat sich jetzt, und ich hoffe, es bleibt dabei, wurden tatsächlich ein paar Millionen, ich glaube 50 oder 55 locker gemacht, damit da endlich mal was passiert. Aber wir haben verflixte Axt 2024 beziehungsweise 2025. Das hätte schon längst passieren müssen, weil es halt auch Herzmedikamente und so weiter und so fort, das ist alles am männlichen Körper getestet worden. Und zum Glück weiß die Medizin heute, dass Frauenherzen anders schlagen als Männerherzen und dass auch ein weiblicher Herzinfarkt ganz, ganz anders anfängt als ein männlicher Herzinfarkt. So. Und um nochmal den Bogen zu kriegen zu den Wechseljahren und zu Paleflux, Silke hat dann halt die Taschenlampe genommen und hat da reingeleuchtet und hat gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will, dass das sichtbar wird. Und ich möchte was schaffen, damit wir viele, die wir sind, und es gibt ja die Zahl derer, dass es roundabout 9 Millionen deutsche Frauen gerade in den Wechseljahren sind.
Ganz schön viel.
Ganz schön viel.
Ja.
Und da halt so eine Community entsteht, dass wir miteinander darüber reden können und das dann eben via Online-Magazin nach außen tragen. Also auch, denn Frauen, und haltet euch fest, die ihr jetzt alle zuhört, Frauen ab 47 haben noch Sex. Nein. Die gehen noch auf Partys. Die trinken sogar auch gerne mal ein. Die finden Cocktails auch richtig dufte und wachen auch mal irgendwie morgens auf und denken sich, huch, wer ist denn die Person neben mir? Das passiert auch im Alter noch.
Ja.
Ne? Also es ist nicht so, dass wir nur irgendwie Omas werden und Enkelchen großziehen.
Definitiv.
Wenn die denn vor uns, also wenn es denn welche geben sollten oder nur Socken stricken. Ich stricke zwar auch Socken, aber das mache ich auch schon seit 30 Jahren.
Ja.
Also das ist schon, und Paleflux hat damit was wachgerüttelt und Silke ist einfach dadurch, dass sie halt auch schon eine Bekanntheit hatte, wir mussten keine Pressearbeit machen, wurden sofort ganz viele darauf aufmerksam, Silke Buhmeister macht was Neues, was ist denn das? Und dann konnte sie das halt alles schön erzählen und so kam es, Eben auch, weil wir Bücher besprochen haben bei Paliflux und Filme. Und dann auch auffiel, wie wenig Serien, es war ja auch Netflix schon längst da und so weiter und so fort, da haben wir Serien besprochen oder in der ARD, im Presseportal kannst du ja schon vorgucken, mit Tatorten und so weiter. Und so da, so langsam kam, dass das uns das auffiel. Und dann hatte Silke, ab und zu schreibt sie dann noch, in Zeit Online eine Kolumne bzw. einen Artikel geschrieben über, ich glaube, er hieß tatsächlich, wir wollen mitspielen. Und hat dieses Manko, diese fehlende Personengruppe in dem Alter genannt und in ihrer wirklich sehr humorigen und bissigen Art darüber geschrieben. Ja. Und das las die Schauspielerin Gesine Zukrowski und hat Kontakt aufgenommen zu Silke und hat gesagt, boah, du sprichst mir aus der Seele, lass uns was machen. Und so ist es gekommen, dass wir die Kampagne, also Paliflux gemeinsam mit Gesine Zukrowski,
Let's Change the Picture
gestartet haben.
Ja.
Und darauf aufmerksam gemacht. Und das ist einfach so. Und wenn du das natürlich weißt und darauf achtest, dann fällt dir auch erstmal auf. Es gibt ja auch schon Studien, wie wenig Frauen zum Beispiel sprechen in Filmen.
Ja.
Es sind zwar, keine Ahnung, irgendwie 5 mehr oder weniger tragende Rollen in so einem Film, weil groß aufgezählt und so weiter und so fort. Und dann ist es aber doch eine Männerfreundschaftsgeschichte. Und wenn du dann hingehst und guckst, wie viel die Frauen erzählen bzw. Redezeit haben, ist das halt verflixt wenig.
Ja.
Ne? Also das, und dann kommt noch das Alter hinzu. Also meistens irgendwie die Tatortkommissarin, die dann aus dem Bauch heraus oder ach, was weiß ich, oder die Oma, die die Enkel hüten kann oder heimlich studiert, also so die Klischee-Frauen in dem Alter.
Mhm.
Aber dass eine mal irgendwie noch Sex oder Spaß oder Party hat oder wirklich ermittelt oder auch mal flucht oder ach, was weiß denn ich. So. Aber die zwei, also Silke und Gesine, die stehen da immer noch hinter Let's Change the Picture. Es ist tatsächlich auch so, dass die richtig schön für Furore gesorgt haben, dass sie bei der Berlinale Pinsel verteilt haben, weil es ging ja wirklich um Let's Change the Picture. Und wir dann Fotos eingesammelt haben und Unterschriften im Sinne von, dass wir alle Namen, die wir veröffentlichen durften, auf der Website veröffentlicht haben und die ARD gesprächsbereit war, weil es natürlich ein klarer Appell auch an die Öffentlich-Rechtlichen war.
Ja, ja. Ne?
Also sie können nicht diese Gruppe zeigen, denn das ist ihre Zielgruppe.
Ja, klar.
Also wer guckt denn heute noch die Öffentlich-Rechtlichen? Das sind Menschen ab 50.
Mhm. Und viele Frauen.
Und viele Frauen.
Ja.
Also zeigt uns auch, die wir da vor der Glotze sitzen.
Ja. Ja,
wenn man jetzt noch vom Linearen oder halt vorm Rechner, wenn man streamt. So.
Mhm.
Und mit dem ZDF haben sie jetzt, glaube ich, gerade irgendwie gesprochen. Weil das Magazin selber so online, da passiert jetzt erstmal nichts, weil das ist so ein bisschen eingefroren. Es gibt die Seite noch, weil einfach so viel nebenher läuft, weil es einfach eine Menge Arbeit auch ist.
Ja. Ja,
und man sich jetzt so auf das Kerngeschäft, weil eben auch das Kerngeschäft wie Kampagnen und dann tatsächlich auch Workshops. Silke veranstaltet mit 3 anderen Frauen für Frauen Präsentationsworkshops. Also auch mit einer Stilberaterin. Nicht, dass die jetzt irgendwie losgehen, so Shopping Queen-mäßig und einkaufen, sondern Frau bringt dann, es geht über 2 Tage, Frau bringt dann irgendwie ihre Klamotte mit, ob es nun um Vorstellungsgespräche geht oder um die nächste Konferenz oder einen öffentlichen Auftritt oder Frau muss vor dem Berufsverband sprechen oder vor ihren Kolleginnen oder Kollegen oder wird Betriebsrätin oder was weiß ich. Und dann willst du dich ja sicher fühlen, bist aber unsicher, weil du es A noch nie gemacht hast oder eher so ein zurückhaltender, ach nee, so. Dann helfen dir diese Frauen innerhalb dieser 2 Tage mit, die Stilberaterin guckt dann, was passt.
Ah.
So.
Und wer kann da jeder mit, also sich bewerben oder wie kann man das werden?
Das kostet Geld und dann kannst du da dich wie bei einem ganz normalen Workshop anmelden.
Ah, okay, cool.
Halt ab 47.
Ja, na gut.
Ist die einzige.
Genau. Kommt ja noch,
genau.
Schneller als man denkt auf jeden Fall.
Genau, das und tatsächlich auch Wechseljahrsberatung in Unternehmen, weil es, naja, das ist halt mit das große Thema tatsächlich, wenn wir es auch gerade von Frauengesundheit hatten, das, und das weiß ich auch selber, also Wechseljahre haben leider, die haben Symptome, die sind nicht witzig.
Ja.
So, also Hitzeballungen gehört ja mit zu den bekanntesten. verlacht, verschämt, verspottet und so weiter und so fort. Also Frau redet nicht gerne über ihre Hitzewallung, könnte sie vertuschen, kann sie aber nicht, wenn sie einen knallroten Kopf kriegt. Ja. So, also wie gehen wir damit um, wenn sie in der Konferenz sitzt, knallroten Kopf gibt und so weiter. Und es gibt ja auch für Führungskräfte Maßnahmen, die man, Umgang, ne? Ja. Also einfach einen anderen Umgang. Maßnahme ist jetzt, glaube ich, so ein hartes Wort, aber so, es gibt einfach einen anderen Umgang.
Ja.
Und da bietet Paliflux bzw. Wechseljahresberaterin eben auch, die gehen dann in Unternehmen und halten Vorträge oder auch in so, wenn es größere Firmen sind, haben die ja ein Intranet.
Ja.
Oder ein Flurfunk oder sonst was. Und da dann eben auch mal online einfach so einen Treffpunkt. Habt ihr Fragen? Was wollt ihr wissen? Wie geht's euch gerade? Denn Frauen, bevor die irgendwie quasi losgehen und mit ihrer Führungsperson darüber reden, dass das so ist, oder wie war denn das auch? Ich glaube, die Zahlen sind auch wirklich richtig, es sind unfassbar viele Euros, die den Staat kostet, weil Frauen sich krank schreiben lassen wegen Wechseljahre. Mhm.
Ja.
Ne? Und würdest du das einfach umdrehen und Frau könnte es benennen und Chef oder Chefin kommt ihr entgegen und also sie sagt, ja, keine Ahnung, heute ist mir nicht wegen, kann ich bitte Homeoffice machen? Ich kann diesen Vortrag heute nicht halten. Mhm. So, ich stehe alle 5 Minuten in meinem Schweiße und so weiter. Kann ich ihn online machen? Dann hast du ja schon mal das sichere Zuhause. Wenn das natürlich ein Beruf ist, wo das nicht so geht, dann muss man irgendwie Schichten tauschen können.
Ja, so. Dass das halt auch alles normaler wird. Aber mir fällt gerade auch auf, dass es in unserer Fanszene oder auch bei St. Pauli wenig Thema ist, Wechsel. Also es gibt, ich habe viele Freundinnen, die in dem Alter sind und zum... Also zu St. Pauli gehen,
genau, das aber muss richtig,
redet man halt nie drüber. Ne?
Der FC St. Pauli bietet ja auch, dadurch, dass es die Kooperation mit der Techniker ja gibt, ja auch Gesundheitstage an. Da war dieses Jahr, also 24 ja Endometriose eben auch ein Thema.
Mhm.
Und wie gut, dass ich jetzt nochmal drüber spreche, das werde ich nochmal anregen, dass wir die Wechseljahre tatsächlich mit reinnehmen.
Ja.
Weil es ist natürlich so, ein Drittel der Frauen, die in die Wechseljahre kommen, kriegen, wenn gar nichts mit, ein Drittel ein bisschen und das quasi das letzte Drittel, das haut's halt in volle Breitseite.
Die haben richtig Pech gehabt.
Die haben, ja, das ist, es gibt ein, jetzt mache ich mal kurz Werbung, ohne dass ich dafür bezahlt werde, es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, wer also in die Wechseljahre kommt oder denkt reinzukommen, Die gereizte Frau von Miriam Stein.
Mhm.
Die hat nämlich ihre Geschichte erzählt, die ist auch recht früh reingerauscht, wusste nicht, was mit ihr ist, ist eben auch Journalistin, also Autorin und hat das dann aufgeschrieben und das ist wirklich so richtig, da fühlt Frau sich dann eben auch gesehen, gelesen und dann hat sie halt auch Interviews geführt, auch mit einer bekannten Gynäkologin, mit einer Frau hier aus Hamburg, die die Ernährungsberatung für Frauen in den Wechseljahren, weil du kannst ganz viel über Ernährung eben auch machen, das weiß ja nun auch jeder, dass Kaffee irgendwie heiß macht, Blutdruck hoch und so weiter, also guckt, dass ihr weniger Kaffee trinkt, Zucker ist irgendwie auch so ein Thema, vom Alkohol wollen wir erst gar nicht sprechen. Da muss ja, das, aber das, damit du da einfach, wenn du wirklich übelste Symptome hast, einfach smoother durchläufst.
Ja.
Man kommt ja nicht drum rum. Klar, du kannst Hormone schlucken, wie du willst. Ich stehe dem eher so, ja, das geht unter Umständen auch anders, wenn jemand wirklich Hormone nehmen muss. Bitte go for it, aber erstmal anderes ausprobieren. So finde ich schon. Muss man aber halt auch erstmal wissen.
Ja.
Und das Problem ist tatsächlich, dass du, so auch bei meiner Gynäkologin, die ist wahnsinnig froh, dass ich mir das Wissen angelesen, angeeignet habe durch Paliflux und diese Bewegung. Es gibt auch eine Bewegung zu den Wechseljahren. Wir haben die Wechseljahre in den Bundestag gebracht mit Wir sind 9 Millionen.
Mhm.
Und jetzt redet wirklich, es gab auch im Bundestag drin, im großen Plenarsaal, tatsächlich schon wurde über die Wechseljahre gesprochen. Ich weiß nicht, wie viele Männer innerlich zusammengezuckt oder zusammengebrochen sind. Es waren auch nicht so viele im Publikum, schätze ich mal, aber es wird darüber geredet.
Aber die müssen ja auch wissen, wie sie mit ihren Frauen umgehen. Also.
Es war tatsächlich ein CDU-Politiker bei den ganzen kleinen Runden eben auch dabei. Der machte das daran fest, mit seinen Frauen und weil er als junger Mann mitgekriegt hat, wie seine Mutter gelitten hat.
Ja.
Ne? Also auch Jungs haben ja eine Mutter, wenn sie keine Frau haben. Hatten sie auf jeden Fall eine Mutter und haben das da dann unter Umständen mitgekriegt. Ja. So, und das, was halt wirklich eben auch erschütternd für mich damals war, zu erfahren ist, wie wenig Gynäkologinnen, sprich MedizinerInnen, über die Wechseljahre wissen.
Ja.
das kriegen die im Medizinstudium einfach schräg, mal nicht beigebracht.
Ja.
Und ich dann zu meiner Gynäkologin, ihr mit ihr das irgendwie besprochen, dass wir das jetzt machen, und sie ist so dankbar, weil die natürlich auch aufgrund unseres Gesundheitssystems verdammt wenig Zeit hat.
Ja.
Und eine Frauenärztin kriegt gerade mal 16,89 € oder 19,86 €, ich und Zahlen, pro Wechseljahrsberatung, und zwar pro Quartal. Also Quartal. Das heißt, wenn sie mir fünfmal im Quartal was zu den Wechseljahren erzählt, kriegt sie trotzdem nur 16 € irgendwas. Wenn sie mir es auch nur einmal gibt, auch nur 16 € irgendwas. Mhm. Also da muss wirklich grundlegend was geändert werden. Und auch, dass Internistinnen zum Beispiel, wenn du hingehst mit komischen Symptomen, die Wechseljahre, warum sollst du da dran denken, wenn du 35 bist? Mhm. Aber es kann halt passieren. Ja. Und dann sollte eine Internistin oder ein Internist zumindest das im Hinterkopf haben und sagen, lassen Sie uns, es ist unwahrscheinlich, aber lassen Sie uns mal drüber nachdenken, ob es die Hormone sind. Weil du befindest dich, sobald Östrogenspiegel sinkt, befindest du dich wie so im freien Fall. Das ist, du kannst nur noch reagieren.
Mhm.
Und das kannst du halt nur, wenn du weißt, dass du reagieren sollst.
Ja.
Das weißt du aber nicht, wenn es dir niemand erzählt.
Da hoffe ich ja, dass ihr da jetzt was angestoßen habt, dass es bei mir schon besser ist dann. Oder bei deiner Tochter dann, ne?
Ja, die hat natürlich auch, also das ist, das hilft ja nur. Also auch wenn jetzt die Zielgruppe dieses Podcasts sicherlich jünger ist als irgendwie
nicht
wechselt.
Aber
trotzdem einfach es im Hinterkopf behalten, dass ab einem gewissen Alter, wenn irgendwas ist oder auch das, Hitzewallung ist halt so das Bekannteste, aber es gibt so wahnsinnig viele Symptome, von denen man einfach rückschließen kann, könnte auch sein.
Mhm.
So, und das mit auf dem Zettel zu haben bei den Medizinern, und ich habe dann mit meiner Gynäkologin zum Beispiel, die hat sicherlich auch gelitten, weil ich sie dann voll getextet habe. Und dann sagte sie, ja, was soll ich denn machen? Und dann habe ich gesagt, naja, was können wir denn machen? Und dann sind wir auch so auf die Idee gekommen, und ich hoffe, das macht jetzt irgendjemand, weil Paliflux hat gerade die Zeit nicht, einfach auch Flyer auszulegen in den Praxen. Also wir waren mit Paliflux auf der Her Career, das ist eine weibliche Karrieremesse, letztes Jahr im Oktober, und dann hatte Silke gemeinsam mit einer Grafikerin ganz schöne Karten erstellen lassen mit den häufigsten Symptomen und das ganz schön und stylisch aufbereitet. Und da sind eben die Besucherinnen meist weiblich auf einer weiblichen Karrieremesse, klar, aber auch nicht nur alle jung. Und die sind dann eben auch stehen geblieben und dann konnten wir sie beraten und dann haben die Karten auch einfach mitgenommen.
Mhm.
Auch dann von mir aus für die Arztpraxen oder auch um es ihrer Gynäkologin zu oder dem Gynäkologen zu geben. Ne?
Ja.
Also du musst ja einfach mal von dem Thema wissen, damit du dich darüber informieren kannst.
Definitiv.
Nur so funktioniert.
Ja, spannend und wichtig. Voll tolle Arbeit von euch auf jeden Fall. Du sagst gerade so ein bisschen, genau, Workshops macht ihr, die Internetseite, ist gerade nicht so viel los, also ist ja so eine Internetzeitung, ne? Also wie so ein Online-Zeitung.
Genau,
ne?
Ein Magazin. Also wir haben auch tatsächlich zu Beginn, das fand ich ganz schön, deshalb finde ich es ein bisschen schade, es ist tatsächlich, wie gesagt, gerade eingefroren, es wird nichts Neues erstmal veröffentlicht, weil andere Sachen dringlicher sind, gab es auch den Sex der Woche.
Ah,
war natürlich
was
dann
ist das?
Das meistgeklickteste, klar, wo Sex draufsteht,
ja.
Sex Sells, ist halt einfach so. Nein, da haben Frauen, anonym natürlich, aber mit Angabe des Alters, über ihren Sex der Woche berichtet.
Ah,
und wenn sie keinen hatten,
ja,
gibt es schöne Geschichten auch darüber, keinen zu haben oder nur mit sich selber.
Ja.
Also einfach so die Facetten des Sexes. Sexes, gibt es denn nicht von Sex? Ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, was ich meine. Und das war echt, das habe ich, habe ja mit Silke zusammen die ganzen Dinger, also die ganzen Beiträge veröffentlicht und das gar nicht so sehr aus voyeuristischer Sicht, sondern ich war immer einfach froh, dass wir das hatten.
Ja. Yeah.
Dass das mit den Wechseljahren enttabuisiert wurde.
Ja. Yeah.
Ne? Also es gibt ja den schönen Film Irgendwas mit Wolke von Andreas Dresen, wo es um den Sex im Alter geht, weil es da um ein älteres Pärchen geht.
Ein Pärchen, genau. Ja, stimmt. Ja.
Und das einfach auch so als normal behandelt wird.
Mhm.
Und das gehört es hin, genauso die Wechseljahre eben auch. Also wenn dann im Unternehmen bei der Konferenz eine Frau puterrot anläuft, dann steht man halt einfach auf und macht Fenster auf.
Ja.
Oder man sagt, wenn man
normal halt, ne?
Oder sagt, wir können auch mal 5 Minuten Pinkelpause machen.
Ja.
So. Und dann kann Frau irgendwie auf Toilette gehen und sich mal kurz den Schweiß aus dem Gesicht waschen oder nachpudern, oder weiß der Henker.
Ja.
Ne? Also, dass dann nicht die betroffene Person in so eine Aktion treten muss und die Aufmerksamkeit auf sich zieht, sondern man die von sich weglenkt und deshalb einfach in so eine Normalität bringt.
Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gute Sache. Aber was sind dann, hast du noch irgendwelche Pläne in Zukunft, Wünsche in Zukunft, was du noch alles machen willst, wo du ja schon so viel gemacht hast und erreicht hast?
Das ist echt eine linke Frage. Ein Tag nach der Inauguration des, glaube ich habe ganz schlimme Worte für zwei Männer auf dieser Welt. Das ist zum einen für Donald Trump und das andere für Elon Musk. Und
dann war gestern der Tag von beiden auch noch.
Es ist wirklich gerade schwierig. Ich möchte einmal tatsächlich, glaube ich, diesen Planeten durchschütteln. Auch natürlich wegen des Klimathemas sicherlich, aber wir können keinen Klimaschutz betreiben, wenn wir nicht in einer Demokratie leben. Das funktioniert nicht. Und die Demokratie wird gerade sowas von allen Seiten, gerade auch in Deutschland, also sprich in Europa auch, man guckt nach Ungarn, man guckt nach Österreich, wo es mir auch ganz schwindelig wird. Und Schweden hat auch schon wieder, also es ist. Und tatsächlich ist es so, dass ich gar nicht, also ich glaube, dann würden wir noch 3 Stunden hier sitzen und reden, was ich alles machen wollen würde. Aber ich habe ja auch nur 24 Stunden Zeit am Tag und muss ein bisschen davon schlafen und im St. Pauli Fanshop arbeiten, um Geld zu verdienen. Ich habe alles erstmal tatsächlich zurückgefahren.
Mhm.
So, auch Frauen gegen die AfD mache ich seit Ende letzten Jahres aktiv nicht mehr, um mir das anzugucken. Gut, das eine Übel hat man jetzt schon gesehen. Es gibt offensichtlich einen neuen Führer, muss man so sagen. Wer die rechte Hand gestreckt, den rechten Arm gestreckt hochreißt.
Mhm.
Da ist mir tatsächlich so ein bisschen die Spucke weggeblieben. Dann dachte ich, okay, alles klar. Wir wissen es. Ja. Also wir wussten es eigentlich schon. Jetzt sehen wir es auch. Wer es jetzt nicht begriffen hat, gut, dem ist dann nun wirklich nicht mehr zu helfen. Und der 23. Februar ist ja dann für uns etwas, wo wir dann gucken müssen. Aber was natürlich unterm Strich, lange Rede, ne? Unterm Strich ist, wir Frauen sind einfach am Arsch. Ich muss es mal so sagen. Also egal, wer am 23. in Amerika jetzt leider sowieso, aber und auch natürlich in anderen Ländern. Hallo, die schließe ich jetzt nicht mit aus, wenn ich das sage. Und bei uns in Deutschland nach dem 23. Februar,
oh je.
Deshalb, das ist mit ein Grund, warum ich bei Frauen gegen die AfD ausgestiegen bin, weil für mich die AfD nicht mehr nur quasi das einzige Feindbild ist. Es war mal konkret die AfD, die offen frauenfeindlich gegen Alleinerziehende, gegen Transpersonen, gegen wirklich Menschen, die gegen MigrantInnen, also Behinderte und so losgezogen ist, offen und das gemacht hat. Und dann war quasi das, ich nenne es jetzt mal Feindbild, klar. Und dann kommt eine CDU. Und dann kommt eine CDU aus der rechten Ecke, holt irgendwie einen Kanzlerkandidaten raus, wo ich dann dachte, okay, alles klar, jetzt habe ich 2.
Mhm.
Ich kann nicht mehr nur gegen die AfD sein. Muss ich jetzt gegen alte weiße Männer sein oder was? Nein, weiß ich nicht. Deshalb, ich habe mich zurückgezogen. Ich muss für mich rausfinden, was ich jetzt weitermachen will.
Mhm.
Es wird langfristig sein. Ich will es langfristiger anlegen. Also nicht mehr nur in Anführungszeichen in Kampagnen, um auf Wahlen, also es gibt zum Glück Menschen und Personen, die das machen und das sollen sie auch machen und ich unterstütze auch alles. Wir haben zum Beispiel auch in Hamburg, wir haben ja auch dann jetzt die Bürgerschaftswahl, am 31. Januar die Menschenkette rund ums Rathaus, quasi als Schutz der Bannmeile und dass bitte die AfD so wenig wie möglich im Hamburger Rathaus rumtanzt und mitbestimmen oder rumnerven darf. Also im Moment stellen sie ja nur kleine Anfragen.
Ja.
Was sicherlich die politische Arbeit nervt, aber noch nicht irgendwie maßgebend ist. Und deshalb muss ich gucken. Wie gesagt, ab 24. Februar haben wir halt, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, ohne dass ich jetzt gleich schlechte Laune hier aus Wein anfange. Einen
schönen Ausblick.
Genau. Und sowieso draußen ja schon dunkel ist und alles irgendwie gar nicht. Ich habe halt keinen schönen Ausblick. Nee. Also man muss sich so seine innere Zuversicht natürlich behalten und die habe ich auch. Aber ich muss halt so für mich gucken als Aktivistin, als Feministin, was mache ich jetzt, was mache ich langfristig, weil was für mich mit das Wichtigste ist, dass wir alle wieder Solidarität uns nicht nur auf die T-Shirts schreiben, ja, sondern sie leben. Und Solidarität, und da zitiere ich jetzt die Autorin Sibel Schick, mal wieder Werbung, die ein ganz tolles Buch geschrieben hat, das da heißt Weißen Feminismus canceln. Mhm. Da hatte ich die Freude und Ehre, mit ihr die Lesung gestalten zu dürfen. Mhm. Und da gibt es ein ganz tolles Zitat aus dem Buch von Sibel, denn Solidarität bedeutet nicht nur es auszusprechen, sondern auch Platz zu machen. Mhm. Na, also dass wir, die wir privilegiert sind, unsere Räume, die wir haben, auch anderen Personen, die nicht gesehen werden, die nicht so viel gehört werden, die sich vielleicht auch nicht trauen, dann reden wir von mir aus für sie, dann zitieren wir sie aber. Also dass wir einfach, ne, Solidarität, wie gesagt, nicht nur als hübsches Wort auf einem T-Shirt oder auf einer Mütze haben, sondern es leben, anderen Platz machen und gemeinsam. Mir ist wirklich so dieses Zusammen und Gemeinsam. Mhm. Und auch miteinander sprechen, ohne dass man sich gleich, ich muss ja nicht alle Düfte finden. Ich muss ja nicht auch alle Menschen, mit denen ich zusammen irgendwas mache, heiraten wollen.
Nee,
so, zum Glück. Dass wir auch wieder so eine Gemeinschaft finden, wo wir mal aushalten, dass jemand jetzt halt was gesagt hat, was ich unter Umständen blöd finde. Dann kann ich nachfragen, warum er das gesagt hat. Und wir aber auf einem Level bleiben und uns einfach miteinander unterhalten können.
Mhm. Genau, nicht gegenseitig bekriegen.
Nicht gegenseitig bekriegen oder auch so dieses, also was die Politik halt auch gerade macht, ne? Also statt, dass sich als die AfD von, ich weiß nicht, welche Ortsvereine quasi, welche Land, also welche, hier sagt man Landesverbände der Fuck-AfD, als gesichert rechtsextrem eingeordnet wurden. Da frage ich mich wirklich, warum alle anderen demokratisch gewählten Parteien, demokratisch gewählt ist die AfD, ja, aber deshalb ist sie ja keine demokratisch agierende Partei, warum sich da nicht alle anderen, CDU, SPD, FDP, Grüne, Linke, wer auch noch alles in irgendwelchen Bürgerschaften und Landtagen hockt, hinstellt und sagt, nicht mit uns.
Ja, tja.
Sondern die Sprache übernehmen. Ich als CDU, ehrlich, ich wäre unter der Decke geklebt, als das erste Mal ein AfD-Politiker gesagt hat, sie sind eine konservative, libertäre Partei. Da wäre ich als CDUlerin an der Decke geklebt und hätte gesagt, spinnst du? Ich bin konservativ.
Ja.
Und dann bitte eine Diskussion führen, das müssen wir jetzt, glaube ich, was ist konservativ? Mhm. Das ist komplett verwischt. Das hat sich jetzt, da schreibt sich jetzt die AfD irgendwie auf die Fahne. Die CDU lässt das zu, haut mit irgendwie in diese rechte Sprache, um irgendwelche Wählerinnen und Wähler zurückzuholen. Und man sieht, funktioniert nur so semi. Mhm. Und was macht man dann? Ja, dann holt man sich das nächste rechte Fähnchen und zündet das an, oder was?
Scheinbar.
Ja, und das sind halt so Sachen. Und da, wie gesagt, da bin ich noch so in der Findungsphase. Deshalb erstmal zurückgezogen, weiterhin beim guten FC St. Pauli arbeiten und
okay,
und gucken, wie wir das. Es ist ja auch so ein, ne, also jetzt mache ich halt auch viel Arbeit, beziehungsweise gerne auch Arbeit für Frauen in meinem Alter, aber wenn ich dich angucke, du bist ja nun einige Jährchen jünger, also auch wir müssen, ne, Alter und Jugend nenne ich es jetzt mal. Also das muss alles, diese Barrieren müssen runtergerissen werden. Da muss nicht mehr, oh, die Alte kommt jetzt hier um die Ecke mit Trillala und ich sage irgendwie, oh, und die Jungen wieder mit ihrer Sprache. Ja, und?
So kommen wir nicht weiter, ne?
So kommen wir wirklich nicht weiter.
Nee, definitiv nicht. Aber halt auch so, man ist halt immer so machtlos, ne? Also gehe ich jetzt auf diese Demo, denn ne, letzte Woche war ja hier die große Demo wieder gegen Alice Weidel. Das fühlt sich dann immer gut an, aber es ist halt auch Hamburg, ne? Also in dem Moment, also so richtig, was kann ich machen, was kann ich bewirken, ist halt immer so die Frage, ne?
Also tatsächlich gerade auch so ein Appell an Hamburgerinnen und Hamburger oder Menschen, die in der Großstadt leben, einfach auch mal in die Vororte fahren. Ja. Und mit, und jetzt zitiere ich jemanden aus dem Pauli-Clubheim, als es, noch betrieben wurde und nicht ehrenamtlich wie jetzt, haben sich die Omas gegen rechts, die St. Pauli-Gruppe, hier getroffen. Da war ich auch mal. Also die durften da in dem Raum im Pauli-Clubheim tagen,
ja,
und sich treffen. Und dann sagte, just an dem Treffen, an dem einen, an dem ich mal dabei war, ich habe vergessen, wie sie heißt, die damals arbeitete im Club, Hanna, so. Die Omas gegen rechts sind die stabilsten Antifaschistinnen Hamburgs. Mhm. Und das ist richtig. Nämlich, die Omas gegen rechts fahren auch in die Vororte, wenn da was ist. Die nerven die AfD-Wahldingsstände, Wahlwerbungsstände, ja, cool, und so weiter und so fort. Nämlich das mal zu machen, die, mhm, darin zu unterstützen. Es gibt inzwischen, Gott sei Dank, auch immer mehr Leute, weil wir ja nun in Hamburg auch Bürgerschaftswahl, mhm, haben, auch nicht nur wegen der Bundestagswahl, die sind aber halt alle gerade im Wahlkampf. Und da rauszufahren, aus der Großstadt raus, von mir aus auch die ganzen Friends mitnehmen. Man kann ja auch einen Ausflug nach
Stadtauswärtsfahrt oder zusätzlich
Buxtehude oder, es fällt mir wieder keine Pinne.
Hettstedt, Ulzburg,
Ahrensburg, was weiß ich.
Da ist mal was, auf jeden Fall.
Genau, dahin Elmshorn rausfahren, mit unterstützen, die Menschen, die da nämlich leben. Und ich, wie gesagt, ich bin auch noch immer einmal im Jahr am Bodensee. Und wenn man dann in seinem Heimatdorf ist, dann dagegen halten. Mhm. Und weil es schleicht sich halt auch so ein. Und ey, wenn wir diesem Normalisierungsprozess uns nicht entgegenstellen, mhm, dann haben wir echt ein großes, ja, Problem. Also wenn es dann wirklich so normal wird, so zu reden oder auch wieder diese Sprache anzunehmen, da...
Ja. Also nicht nur die Großeltern oder die Eltern besuchen und dann alles aushalten, sondern da vielleicht auch mal zu einer Demo gehen oder so, wenn man in, genau, einem Heimatort ist.
Ja, und unterstützen oder halt, wie gesagt, oder jemand anders ist da aus dem Ort und dann sagen, kommst du mit? Ja gut, dann fahre ich halt mal auf den Samstag nach, keine Ahnung wohin, und dann trinken wir halt da unser Bier, mhm, abends und hören da auch mal hin, und das ist wahnsinnig spannend, und dann hört man da mal hin, wie reden die da? Und warum reden die vor allem da? Mhm. Weil die Probleme sind halt tatsächlich andere. Mhm. Klar ist sicherlich unterm Strich ein Problem zu wenig Geld. Aber gut, dann gucken. Und das ist einfach anders gelagert. Es wird anders darüber geredet.
Ja,
weil auch niemand da ist, der sagt, Entschuldigung, würdest du mal drüber nachdenken, was du gerade gesagt hast?
Ja.
So einfach so. Und das geht natürlich auch auf freundliche Art, ohne dass die gleich denken, oh, jetzt kommt die und will mir die Sprache verbieten. Mhm.
Ja, definitiv, weil hier hat man ja echt immer das Gefühl, gemachtes Nest. Natürlich ist es auch nicht in ganz Hamburg super, aber ja, guter Tipp auf jeden Fall. Machen wir bald mal alle zusammen Ausflug.
Ja, finde ich dufte.
Sehr gut. Ja, super, Simone, vielen, vielen Dank. Ich glaube, möchtest du noch was loswerden? Hast du noch was? Ansonsten bin ich, glaube ich, sehr zufrieden.
Ich wüsste nicht, außer tatsächlich mein Appell, bleib zusammen. Und lasst das nicht Normalität werden, was hier gerade passiert. Lasst uns nicht ins Normale abdriften und so tun, als wäre das übermorgen dabei. Das dachte man vom Internet damals auch. Ach, das geht wieder rum.
Hat ja richtig gut geklappt.
Als profanes Beispiel tatsächlich. Aber wie gesagt, 33 wurden sie auch unterschätzt und ehrlich gesagt auch ins Parlament toleriert, weil A, zu wenig Menschen wählen gegangen sind, weil sie dachten, ach was. Mhm. Aber über diesen Punkt sind wir hinaus und deshalb, wie gesagt, lasst uns zusammen da echt hinstehen und selbst wenn wir ansonsten anderer Meinung sind,
ja,
kann, genau, man dann ausdiskutieren, aber wir müssen echt alle gucken, dass diese Demokratie hier stabil bleibt.
Ja, definitiv. Ja, sehr gute Schlussworte, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank dir.
Ich danke dir.
Ja, und euch einen schönen Abend und bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss.